Guten Morgen. Meine Bibel muss ich schon ein bisschen mit Vorsicht anfassen, sonst fällt sie auseinander. Also, deshalb trage ich sie nicht mehr zusammen, sondern einzeln. Ja, ich bin mal wieder hier. Es gibt da so ein schönes Lied von Marius Müller und Westernhagen. Ich bin wieder hier in meinem Revier. War nie wirklich weg, habe mich nur versteckt. Also ich bin wieder hier. Meistens ist ja meine Frau hier, weil die doch ein bisschen mehr involviert ist, durch Moderation, durch Zoom. Hallo Dagi. Die sitzt jetzt zu Hause. Wir haben die Zwerge, die zwei kleinen Zwerge zu Hause. Alexandra ist in London, die anderen sind auf der Himmelfahrtsfreizeit. David ist unterwegs, sie zu holen. Wir sind froh, wenn wir das Haus wieder für uns haben. Aus dem Alter sind wir langsam raus. Ich weiß, Dagi lacht jetzt auch. Ja, Vergebung. Dieses Thema ist bei mir aufgeschlagen, als Dagi ihren Unfall hatte. Ja, jetzt sind es schon mittlerweile 3 Wochen, ihr wisst es vielleicht, ist ja Dagi vom Fahrrad runtergeschossen worden, von einem Auto. Beim Stadtradeln, nein, beim Fahren von der Arbeit nach Hause, sie fährt immer nach Bensheim mit dem Fahrrad. Und ja, in einem Kreisel ist es dann passiert, einer hat nicht aufgepasst, hat er vom Fahrrad geschossen. In dieser Zeit ging es mir wirklich nicht gut. Und wenn ich zum Unfallzeitpunkt am Unfallort gewesen wäre, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wahrscheinlich hätte die Polizei mit dem Fahrer nicht sprechen können, wenn ich mit ihm fertig gewesen wäre. Ja, und da schlug Vergebung auf. Und der ist nicht mal an mir schuldig geworden, sondern an meiner Frau. Durch Unachtsamkeit, nicht mal gewollt. Und trotzdem ging in meinem Kopf und in meinem Körper etwas ab, das nicht viel mit christlichem Gedankengut zu tun hatte. Überhaupt nicht. Und irgendwie hat jedes schlimme Detail im Leben auch etwas Gutes. Denn dadurch hat mir Gott die Vergebung aufs Herz gelegt. Ich weiß, dass ich es ohne ihn nicht hinkriege. Ich schaffe es nicht. Aber ich merke, wie sich Gebete verändern. Die ersten Gebete sahen so aus, dass ich Gott gebeten habe, dem dasselbe anzutun, was er meine Frau angetan hat. Nicht christlich, gar nicht christlich. Mittlerweile laufen die Gebete in die Richtung, dass ich Gott dankbar bin, dass beiden nichts Schwerwiegendes passiert ist. Ich bin noch nicht dort zu sagen, okay, du hast geträumt, das kann passieren. Nein, weil immer noch der Gedanke dabei ist, was hätte passieren können, was ja nicht passiert ist. Aber diese 5 Stunden am Nachmittag, die haben mich bestimmt um 10 Jahre altern lassen. Erstens, dieses Alleine-Sein in dem Moment, dieses Gefühl des Alleine-Seins. Ich habe meinen Sohn angerufen, ich habe meine Tochter angerufen. Im Nachhinein habe ich dann mitgekriegt, Gott hat das unfassbar gut gerichtet, denn ich konnte nicht wie ein geölter Blitz nach Darmstadt ins Krankenhaus fahren. Es war Rush Hour, die Autobahn war voll. Ich bin also mit 80, 90 nach Darmstadt getuckert, konnte runterfahren. Wenn die Autobahn frei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich das Bodenblech durchgetreten. Dann komme ich dort in Darmstadt an, nun find mal die Notaufnahme. Nee, zuerst find einen Parkplatz. Das, so. Den habe ich dann gefunden. Dann wo komme ich rein zur Notaufnahme? Da fuhr ein Krankenwagen rein und raus. Da bin ich da hingetappt, läufst eben von hinten rein. Kam mir ein Krankenwagen entgegen, ich habe den angehalten. Und sage, ich suche meine Frau, die ist in der Notaufnahme abgegeben worden, eben wegen Fahrradunfall. Und da sagt der Sankra-Fahrer zu mir, beruhigen Sie sich, die haben wir gerade eingeliefert, der geht's entsprechend gut. Da war erst mal bei mir, aber dass gerade der Krankenwagenfahrer rauskommt, der meine Frau eingeliefert hat, danke. Ja, und dann hat man mich eben dort knapp 3 Stunden draußen sitzen lassen. Du sitzt in der Notaufnahme draußen und deine Frau wird drin behandelt und du weißt nicht, was mit ihr geschieht. Das ist für so einen kleinen Choleriker, wie ich das bin, extrem schwer, das auszuhalten. Und dann stand sie einfach vor mir. Dann war sie wieder draußen. Ja, seit 3 Wochen hat sie noch ziemlich Schmerzen im Brustkorb, in der Schulter, in der Hüfte. Der Körper verfärbt sich so langsam in alle Regenbogenfarben, dort wo sie aufgeschlagen ist. Wenn ihr am Stadtradeln teilnehmt, setzt einen Helm auf. Denn der hat Dagis Leben gerettet. Sie ist mit dem Kopf aufgeschlagen und der Helm hat den Sturz abgefangen. Also das nochmal als Hinweis. Ja, und so bin ich in die Vergebung gekommen. Und das Erste, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, ist folgender Spruch. Ihr kennt ihn alle und ihr habt ihn schon 1000 Mal bestimmt gesagt. Mindestens, sagen wir mal so, die etwas Jüngeren vielleicht noch nicht, aber die schon im etwas fortgeschrittenen Alter sind, bestimmt öfter. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Geht mal in euch, wie oft habt ihr diesen Satz schon gesagt? Wahrscheinlich reichen 2 Hände nicht. Und wie oft habt ihr den aus vollster Überzeugung gesagt? Oder ist es manchmal nicht so beim Vater unser, ja, wir leiern jetzt das in der Gruppe runter. Ist es ein bewusstes Gebet? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser Satz stand mit einmal ganz groß vor mir. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es hat bei mir ausgelöst, dass ich mir das Vaterunser ein bisschen genauer angeguckt habe und dass ich diesen Spruch, diesen Satz bewusster gesagt habe. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie oft ist dir eigentlich in der letzten Zeit so richtig vergeben worden? Wo du einen Fehler gemacht hast, wo du ein ernst gemeintes Versprechen nicht eingehalten hast. Wie oft ist dir da vergeben worden? Wenn man das mal so überschlägt, wie oft kommt das am Tag vor, wo ich eigentlich Vergebung von einem anderen erfahren müsste? Wie oft kommt das am Tag vor? Das geht bei mir los spätestens, wenn ich ins Auto steige und zur Arbeit fahre. Was ich da einer vor mir anhören muss, der wird seine Gründe haben, warum er langsam fährt. Ich könnte ja eher losfahren. Aber der da vorne, ist gut, dass er nicht ins Auto reinhören kann. Andersrum, wie oft habt ihr schon vergeben in der letzten Zeit? Ganz bewusst. Ganz bewusst vergeben, weil euch ein Wort verletzt hat, eine Tat verletzt hat. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht gewollt, vielleicht aus einer Unachtsamkeit heraus. Und trotzdem ist es nicht geschehen. Und jetzt nehmen wir den Blick von ganz oben. Ich komme nicht so hoch, aber Gott guckt von oben runter. Der steht mit mir frühs auf. Und dann fängt er an, mir zu vergeben am Tag. Immer wieder. Und ich komme in die Schule und dann ist jemand nicht da. Und dann fange ich an zu schimpfen, anstatt für ihn zu beten, weil er krank ist. Überall dort vergibt mir Gott für meine kleinen Verfehlungen. Er unterscheidet nicht zwischen großen Verfehlungen und kleinen Verfehlungen. Er vergibt mir jeden Tag neu, immer wieder, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Vergibt er mir aus seiner Liebe, aus seiner Gnade heraus. Er tut das. Und wir wollen ihn uns doch annähern. Wir wollen doch werden wie Gott. Und dann kriegen wir das mit der Vergebung einfach nicht auf die Reihe. Der Oskar hat mir beim Thema gesagt, Vergebung ist das größte Zeichen von Gottes Liebe, was er uns Menschen geben konnte. Das hat mir nochmal eine andere Sicht draufgebracht. Das größte Zeichen von Gottes Liebe ist diese Vergebung. Und ich kann von Gottes Liebe nicht mal einen, der nicht an mir schuldig geworden ist, ein kleines Stückchen davon abgeben. So sind wir Menschen. Es erinnert mich immer ein bisschen an die Zeit im Kindergarten, also als ich dort noch war und in der Sandkiste gespielt habe. Und nur weil der andere mir die Schaufel nicht gegeben hat, ist eben das Förmchen geflogen mit Sand drin, damit es sich auch lohnt. Nur kriegen die Kinder das besser hin, 10 Minuten später, vorbei und wir spielen zusammen. Ich habe Kolleginnen und Kollegen in der Schule. Ein Teil davon, wir sprechen immer von einem Gedächtnis wie einem Elefant. Die können dir, wenn ihnen was krumm gelaufen ist, von meiner Person aus sagen, an welchem Tag, in welcher Stunde, in welcher Minute, was ich angehabt habe und wann ich an dem Tag die Schule verlassen habe. Das wissen die noch. Da ist von Vergebung nicht viel zu spüren. Das ist abgespeichert. Wann kann ich es wieder verwenden? Und in so eine Situation hinein kommt jetzt unser Petrus. Und der sagt im Vers 21, in Matthäus 18 steht, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt hat? 7-mal? Jesus sagt zu ihm, ich sage dir bis zu 7-mal, sondern 7-mal 7-mal. Das ist, es soll eine große Zahl darstellen. Manche Übersetzungen haben 7-mal 70-mal drinstehen. Das wären 490-mal. In 2 Wochen hätte ich die 490-mal schon aufgebraucht. Es heißt, du sollst eigentlich grundsätzlich versuchen zu vergeben. Und diese Vergebung, die kriegen wir nicht alleine hin. Wir schaffen es nicht allein. Es geht nur mit Gottes Hilfe. Und das Gleichnis, was er dann bringt, wird Petrus wahrscheinlich hinterher genauso sprachlos stehen gelassen haben wie mich beim ersten Lesen. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihm mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denar schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte, bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder vom Herzen vergibt. Dieser letzte Satz, der könnte Angst machen. Er könnte von einem strafenden Gott sprechen und das im Neuen Testament. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder vom Herzen vergibt. Dieser Satz hätte sagen müssen, Thomas, sieh zu, dass du dem vergibst, sonst hast du ein Riesenproblem mit Gott. Könnte man so annehmen. Aber es ist keine Drohung. Es ist keine Drohung von Jesus. Ich komme dort gleich drauf. Wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist es eigentlich so, dass er den typischen Menschen beschreibt. Ein typischer Mensch, der kurz nach seiner Begnadigung vergisst, dass ihm etwas geschehen ist, worauf er eigentlich kein Recht hatte, und mit einem anderen im Prinzip dasselbe tut. Es geht dort, schlaue Menschen haben das mal ausgerechnet, um eine Summe, die der dem König schuldig ist, von 12, nach heutigen Wert, 12,4 Milliarden Euro. Da hilft kein Umschulden, da hilft gar nicht. 12,4 Milliarden Euro kann ich nicht aufbringen. Geht nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat aber der Herr auch eine Menge Geduld gehabt, dass er so lange gewartet hat, bis er das zurückfordert. 12,4 Milliarden Euro. Und jetzt kommt einer, der ihm da so ein paar Denare schuldig ist. Also ein Klacks von dem, was der eigentlich hätte zurückzahlen müssen. Selbst wenn dieser Knecht ihm das Geld zurückgezahlt hätte, hätte er seine Schuld beim Herrn nicht bezahlen können. Er hätte sie nicht bezahlen können. Das hätte ihm nichts, aber auch gar nichts gebracht. Und in unseren Köpfen geht jetzt rum, Mensch, wie kann man denn nur so sein? Wie kann man denn nur so sein? So hartherzig. Etwas Fortgeschrittenere im Glauben würden sagen, wie kann man nur so dumm sein? So dumm. Und dann der Zusatz, und das noch im selben Haus zu machen, wenn man noch nicht in sicherer Entfernung ist. Wie kann man so dumm sein? Dass der gute Knecht jetzt ein Riesenproblem bekommt, hat er wahrscheinlich nicht erwartet, aber die Mitknechte haben ihn angeschwärzt, weil sie es nicht als gerecht empfunden haben. Und nun packt der König die Keule aus. Er hält ihm nochmal den Spiegel vor. Ich habe dir alles erlassen, ich habe dir deine Schuld vergeben. Du brauchst es nicht mal mehr was zurückzahlen. Und du bist nicht in der Lage, deinem Mitmenschen dieselbe Gunst und Gnade zu erweisen, so wie ich es getan habe. Jetzt könnte man sagen, jetzt kommt eine willkürliche Strafe, weil der Herr zornig ist und sagt, du hast deine Chance vergeben, boing, jetzt ziehe ins Gefängnis und versuche mal, die 12,4 Milliarden Euro abzuzahlen. Nein, das ist keine willkürliche Strafe. Wir haben einen liebenden Gott, das wissen wir alle. Und darauf beziehen wir uns auch immer. Aber wir haben auch einen gerechten Gott. Und das vergessen wir manchmal. Diese Strafe, die diesem Knecht zustand und die ihm erlassen wurde, die kriegt er jetzt. Die hat er sicher über viele Jahre verdient. Und er hat noch ein Bonbon obendrauf gekriegt, dass ihm alles erlassen wird, egal wie viel es war. Und jetzt kann er diese Gnade nicht weitergeben. Es hat ein bisschen was mit Pädagogik zu tun. Mancher Mensch lernt nur durch Schmerzen. Und manchmal tut es uns besonders weh, wenn es an den Geldbeutel geht. Ist nun mal so. Und hier hat der König eine gerechte Strafe vollzogen. Dieses Gleichnis soll uns daran erinnern, wenn wir das, was wir tagtäglich von Gott erfahren, seine Vergebung, wenn wir nicht anfangen, die in irgendeiner Form weiterzugeben, dann haben wir mit ihm erstmal ein Problem. Er gibt uns Gnade und wir geben sie nicht weiter. Wir vergeben nicht weiter. Wir könnten jetzt sagen, naja, wir haben ja noch den Joker in der Hinterhand. Jesus, der dann vorm Gericht sagt, egal was der gemacht hat auf der Erde, er hat mich als Heiland angenommen und ich bürge ihn für ihn. Ich kenne seinen Namen, er kennt mich. Diesen Trumpf haben wir ja immer noch hinten drin, so in der Hosentasche. Ja, ich könnte ihn heute nicht aus dem Ärmel ziehen. Trotz alledem möchte unser himmlischer Vater, dass wir die Vergebung, die er uns jeden Tag angedeihen lässt, dass wir die weitergeben. Und ihr werdet merken, wenn du, Thomas, das in Angriff nimmst, wird sich dein Verhalten gegenüber anderen ändern. Wenn ich es mit ins Gebet nehme, wenn ich versuche, Jesus immer ein kleines Stückchen näher zu kommen, dann wird es sein wie Laufen lernen. Ich werde Vergebung weitergeben können. Zuerst zaghaft, mit Stolpern, mal hinfallen und vergessen. Aber mittlerweile sind wir ja in dem Alter, dass wir normal laufen können, wenn keine körperlichen Gebrechen dazugekommen sind. Und so soll das mit der Vergebung gehen. Bin ich in der Lage? Will ich das? Das ist nämlich die große Frage. Will ich überhaupt vergeben? Oder fühle ich mich in dieser Situation so wohl, dass ja jemand anders noch viel schlechter ist als ich? Der hat ja... Und ich armer. Ja. Und das muss kein großes weltpolitisches Geschehen sein. Das muss nicht nur in Hemsbach sein. Das geht quer durch alle Gemeinden. Das geht quer durch alle Familien. Wenn ich zu Hause etwas rumstehen lasse, eine Kaffeetasse, ein Messer, es bleibt viel liegen, dann steht das frühest, wenn ich aufstehe, auf meinem Platz am Küchentisch. Der ist keinen Meter weg von der Spülmaschine. Keinen Meter. Also meine Frau hat das überall eingesammelt und stellt das auf meinen Platz. Das ist nur ein Meter bis dahin. Die hätte das auch in die Spülmaschine stellen können. Hätte sie machen können. Sie tut's aber nicht. Und jeden Morgen rege ich mich darüber auf. Jeden Morgen, nicht laut, dass sie es nicht hört, sondern für mich. Ich rege mich darüber auf. Und eigentlich hat sie ja recht. Und ich müsste mich bei ihr entschuldigen. Und ich müsste um Vergebung bitten für diese schlechten Gedanken. Es sind Kleinigkeiten. Ich brauchte ihr mein Zeug nur wegräumen. Da wird es zu dieser Situation gar nicht kommen. Also die Männer verstehen mich wahrscheinlich. Aber da geht's los mit der Vergebung. Am frühen Morgen. Noch nicht richtig wach. Willst dir gerade einen Kaffee kochen, damit du wach wirst. Und siehst den Mist auf deinem Tisch stehen. Eigentlich weißt du, es ist dein Verschulden. Aber wem machst du die Vorwürfe? Jemand anderem. Nicht christlich. Keine guten Gedanken. Wenn du mich hörst, Dagi, ich bitte dich um Verzeihung. Wir lächeln darüber. Aber das sind genau die Situationen, die unser Leben bestimmen. Wenn ich anfange, die Vergebung, die ich erfahren habe, weiterzugeben, dann wird sich auch das Verhalten meiner Mitmenschen ändern. Es wird sich ändern, weil sie sehen, er meint das wirklich so. Er meint es wirklich so. Und in dem Moment, wo ich die Vergebung gegeben habe, meinen Mitmenschen, liegt der Ball bei ihnen, nicht mehr bei mir. Sie müssen mit dieser Situation umgehen. Nehmen Sie es an oder nehmen Sie es nicht an? Und ihr kennt ja Antworten. Ja, ja, ist schon gut. Also wenn ja, ja kommt, weiß ich, ist nicht gut. Ist eben so. Trotz alledem erwartet Gott von uns, dass wir diese Vergebung weitergeben. So wie wir es jedes Mal im Vater unser beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn ich mit dieser Predigt eins erreicht habe, dass ihr das Vater unser, und wenn es nur dieser eine Satz ist, bewusster sprecht, dann habe ich heute schon viel erreicht. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn ich bin immer ein Schuldiger. Und Gott hat mir vergeben. Er hat es getan und er tut es jeden Tag neu. Und jetzt ist es an uns, das weiterzugeben. Klein. Ganz klein, vielleicht erst mal in der Familie. Jeder weiß, was dort für Gedanken manchmal kursieren. Nehmt den Partner in den Arm, drückt einen Schmatzer auf die Stirn und sagt, vergib mir für den Blödsinn, den ich getan habe. Spätestens beim Schmatzer auf die Stirn wird das Herz weich. Amen.